Ein internationales Astronomenteam hat mit dem Teleskopen der europäischen Südsternwarte ein Relikt aus der Frühzeit des Sonnensystems untersucht. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass das ungewöhnliche Objekt 2004 EW95 aus dem sogenannten Kuipergürtel ein kohlenstoffreicher Asteroid ist und damit der erste seiner Art, der in den kalten Außenbereichen unseres Sonnensystems bestätigt werden konnte. Dieses merkwürdige Objekt ist wahrscheinlich im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter entstanden und wurde Milliarden von Kilometern von seinem Ursprungsort bis zu seiner jetzigen Heimat im Kuipergürtel geschleudert. Grund genug, wieder mal bei der Europäischen Südsternwarte nachzufragen. Hierzu begrüße ich Dr. Markus Pössl von der Europäischen Südsternwarte. Herr Dr. Pössl, der vertriebene Asteroid in den Außenbereichen unseres Sonnensystems wird nur ein Thema sein, denn es liegen eine ganze Reihe von interessanter Pressemitteilungen der Europäischen Südsternwarte vor, worüber wir jetzt sprechen werden. Aber wie gesagt, ESO-Teleskope finden ersten bestätigten kohlenstoffreichen Asteroiden im Kuipergürtel. Wir kennen unser Zentralstern, die Sonne, die 8 Planeten. Pluto als früherer 9. Planet wurde degradiert. Es gibt Asteroidengürtel und, wie eben gehört, den Kuipergürtel. Herr Dr. Pössl, was können Sie unseren Hörern darüber berichten?
Also, da kommen mehrere Sachen zusammen. Also erstmal die Außenbereiche, um die es da geht. Das ist der sogenannte Kuipergürtel. Das ist ein Bereich außerhalb der Neptunbahn, ungefähr 30 bis 50 Mal so weit entfernt von der Sonne, wie die Erde von der Sonne entfernt ist, also ganz weit draußen. Und da gibt es rund 70.000 Objekte, die tatsächlich dann auch mehr als 100 Kilometer groß sind und natürlich noch unzählige kleine, also wieder so ein Sammelsurium von kleineren Körpern im Sonnensystem, die da so als Scheibe umlaufen. Und das Spannende ist, dass man jetzt eigentlich einen Asteroiden entdeckt hat, den man da gar nicht erwartet hätte. Der hat nämlich bestimmte Eigenschaften, also Kohlenstoffgehalt ist das Wichtige daran, die eigentlich zeigen, dass er aus dem inneren Teil des Sonnensystems gehört. Also da, wo ja auch der normale Asteroidengürtel ist zwischen Mars und Jupiter. Und das ist jetzt nicht nur ungewöhnlich, weil der Asteroid, den man da entdeckt hat, so weit von seinen kohlenstoffreichen Kollegen entfernt ist, sondern weil sich dahinter die ganze Geschichte des Sonnensystems verbirgt. Wenn Sie da vor 20 Jahren mal im Planetarium oder sonst wie diese Geschichte gehört hätten, hätte man Ihnen gesagt, ja, und da gab es ja diese große flache Scheibe aus Gas und Staub um die junge Sonne herum und daraus, da haben sich dann kleinere Körper zusammengefunden und größere Körper zusammengefunden und schließlich sind die Planeten entstanden. Das war früher so das einfache Bild, dass das alles so an verschiedenen Orten in der Scheibe stattfindet und wo man inzwischen in den letzten etwas mehr als 10 Jahren hingelangt ist, ist eigentlich ein viel aufregenderes Bild der Entstehung. Da wandern die Planeten zum Teil, also die großen Planeten Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, die haben in dem neuen Bild alle einen Migrationshintergrund. Die sind zwischendurch, als es noch die Gasscheibe gab, sind die mal reingekommen, weiter nach innen ins Sonnensystem, haben da entsprechend dann auch die Kleinkörper aufgesammelt. So erklärt man sich heutzutage, warum der Mars zum Beispiel vergleichsweise wenig Masse hat, weil als der sich gebildet hat, halt nicht mehr so viele Kleinkörper übrig waren. Und was jetzt für diesen Asteroiden, um den es hier geht, auch interessant ist, ist, dass die äußeren Planeten, die waren früher etwas weiter drin, Uranus, Neptun, und direkt da schloss sich dann ungefähr 15 Mal so weit, weit so entfernt von der Sonne wie die Erde, schloss sich dann dieser Kuipergürtel bereits an. Und dann haben diese kleinen Objekte mit den großen Planeten, die es da gab, die haben wechselgewirkt, die großen Planeten sind weiter nach außen gewandert, sind wirklich reingepflügt in diese Scheibe aus kleinen Objekten, haben da vieles rausgeschleudert. Also Sie sehen schon, das ist ein wahnsinnig komplizierter Tanz, der sich da über die Millionen von Jahren ereignet hat und der tatsächlich erklären kann, warum wir das Sonnensystem heute so vorfinden, wie wir es vorfinden. Und eine Komponente dieses Tanzes wäre aber wirklich, dass man da auch dann entsprechend Asteroiden aus diesem inneren Reservoir, also dem normalen Asteroidengürtel, nach draußen in den Kuipergürtel hätte schleudern müssen. Das wäre unter solchen Umständen eigentlich unvermeidlich gewesen. Und das hat man jetzt zum ersten Mal wirklich gefunden, dass man so einen von diesen versprengten Asteroiden da wirklich draußen im Kuipergürtel beobachtet hat.
Also ist dieses Objekt, was wir jetzt aktuell gefunden haben, der stark kohlenstoffreich ist, dass der sich gebildet hat relativ nahe an der Sonne und ist aber dann hinaus katapultiert worden, eben in Richtung Kuipergürtel, der also jetzt sich im Kuipergürtel befindet. Damit ist der Kohlenstoffanteil entstanden. Ja, wo kommt er eigentlich her? Mit der Entstehungsgeschichte unseres Sonnensystems oder sind das die Reste von einer untergegangenen Sonne, also Sternenstaub? Wie könnte man sich das erklären?
Am Ende ist natürlich alles, was wir im Sonnensystem an Feststoffen haben, ist natürlich Sternenstaub. Der große Anteil davon ist wirklich bei der Supernova, bei der Explosion eines Sterns einer früheren Generation entstanden. Das war sozusagen das Rohmaterial, als diese Wolke, aus der sich dann unsere Sonne und später auch die Planeten gebildet haben, als die kollabiert ist. Das, was da an Rohmaterial drin ist, der Kohlenstoff, die Silizium, die anderen schweren Elemente, das ist sozusagen alles Sternenstaub. Und dann, das ist auch eine ganz interessante Sache, dann in dieser Scheibe, auch gerade am Anfang, wenn sie noch Gas ist, haben sie dann ja ein entsprechendes Gefälle. Das heißt, sie haben in der Mitte natürlich die Sonne oder die junge Sonne, die Protosonne, die entsprechend heiß ist und deswegen auch Elemente verdampft, Elemente mit ihrer Strahlung nach außen drückt. Alles, was ganz innen ist, das wird natürlich von der jungen Sonne vereinnahmt, das fällt auf die Sonne. Und in dieser Scheibe haben sie dann wirklich so ein Gefälle. Damit haben sie entsprechend eine höhere Dichte. In der Mitte verdampfen die Gase, können sich da gar nicht ablagern. Weiter außen haben sie so eine Zone, wo sich Eis auf den kleinen Staubpartikeln bilden kann. Das heißt, da haben sie eine komplizierte Chemie, die wirklich von innen, von der Nähe zur jungen Sonne bis nach ganz nach außen in die eisigen Gebiete geht, wo dann kaum noch Strahlung in nennenswerter Menge hinkommt. Und in diesem Gefälle, daraus ergibt sich halt, was sie an den entsprechenden Stellen für Himmelskörper, für Planeten, für Kleinkörper haben und was die für eine chemische Zusammensetzung haben.
Dieses Foto, was mitgeliefert worden ist, ist aber eine reine künstlerische Darstellung. Falls Hörer sich, was sehr schön wäre, wenn sie sich auf ihrer Seite nicht verirren, sondern auch danach suchen würden, nämlich nach eso.org. Dann kann man das Ganze auch nochmal sich anschauen.
Genau, das ist eine künstlerische Darstellung. Also was man natürlich in Wirklichkeit von diesem Objekt sieht, ist im Wesentlichen ein kleiner Lichtfleck, aus dem kann man sehen, was die Reflektivität ist. Also da sieht man schon, dass es diese typische dunkle Oberfläche hat, die diese kohlenstoffreichen Asteroiden haben, wo also nicht viel Licht reflektiert wird. Aber ganz klar, die Details, die da in dem Bild sind, das ist eine künstlerische Darstellung, orientiert natürlich an denjenigen Asteroiden, die uns näher sind und die wir ja zum Teil wirklich auch schon aus der Nähe fotografiert und beobachtet haben.
Herr Dr. Pössl, es gibt noch eine weitere interessante Meldung, nämlich es gibt Fortschritte beim ELT, also das Superteleskop der Europäer mit rund 39 Meter Spiegeldurchmesser aus verschiedenen Facetten aufgebaut. Und da gibt es eine neue interessante Meldung.
Genau, also das Extremely Large Telescope, man muss sich ja immer so ein bisschen für die wenig fantasiereiche Bezeichnung entschuldigen, aber es ist natürlich wirklich extrem groß mit seinen 39 Metern Spiegeldurchmessern. Da ist es jetzt wirklich soweit, man hatte ja schon vor einiger Zeit mal diesen Berggipfel etwas eingeebnet, wo dieses Riesenteleskop dann stehen wird in Chile. Und da haben sie jetzt tatsächlich mit den Fundamenten begonnen. Das heißt, da entstehen jetzt wirklich die ersten Strukturen. Das ist ja ein riesiges Gebilde. Dieser Spiegel soll da ja nicht nur stehen, sondern dieser Spiegel will ja auch bewegt werden. Das heißt, da kommt noch eine riesige Montierung drumherum. Die Teleskopkuppel ist, soweit ich auch weiß, gar nicht von einer der üblichen Firmen, die Teleskopkuppeln erstellt worden, sondern das ist eine Firma, die ansonsten sowas wie Fußballstadien baut, also einfach weil die Größenverhältnisse so extrem groß sind. Also, aber da gibt es jetzt sichtbaren Fortschritt. Auf den Fotos können Sie sehen, da ist schon so das Fundament, wo dann die Teleskopbasis draufkommt, deutlich zu erkennen. Und das ist natürlich sehr schön, dass es da solche Fortschritte gibt. 2024 soll das Ganze soweit fertig sein, dass es seine ersten Aufnahmen machen kann. Dieses First Light heißt das bei den Astronomen, also erstes Licht. Und bis dahin ist natürlich noch eine ganze Menge zu machen. Und insofern, ja, die ganze astronomische Community, die ganze Gemeinschaft der Astronomen verfolgt gespannt, wie das weitergeht. Denn man möchte natürlich mit diesem Teleskop dann auch beobachten.
In München gibt es etwas Interessantes für den Otto-Normalverbraucher in Anführungszeichen zu sehen, nämlich ein interessantes Projekt, was die Europäische Südsternwarte realisiert hat, um auch Bürgern etwas herüberzubringen von der Forschungstätigkeit. Um was handelt es sich?
Das ist natürlich auch für uns alle, die wir mit der ESO zusammenarbeiten, eine hochspannende Sache. Die ESO hat gemeinsam mit der Klaus-Tschirer-Stiftung, also das ist ja eine der größten europäischen Privatstiftungen, die sich insbesondere die Förderung der Naturwissenschaften und eben auch des Bewusstseins für die Naturwissenschaften auf die Fahnen geschrieben hat, die haben gemeinsam ein großes Besucherzentrum und Planetarium errichtet. Steht direkt neben dem Hauptgebäude der ESO in Garching bei München, hat die Form von zwei Sternen, die gerade dabei sind, miteinander zu verschmelzen, also einer Supernova, die dann Explosion, die schon fast passiert ist, also die Supernova aus der Verschmelzung zweier Sterne, hat innen drin halt ein richtig schönes digitales Planetarium. Und die ESO hat in den letzten Jahren da auch sehr drauf hingearbeitet, mit den tollen Grafikern, die ja zur Verfügung haben, da auch wirklich neue Planetariumsprogramme direkt für zu erschaffen. Und ansonsten gibt es noch eine große Ausstellung, auch durchaus mit interaktiven Elementen, mit Informationen eigentlich zu allen Bereichen der Astronomie. Das heißt, da kann man mit der Schulklasse hingehen, da kann man auch als Privatperson hingehen. Das ist einfach noch eine tolle neue Ergänzung für die sowieso ja schon reiche Museumslandschaft in München. Und das ist natürlich ganz toll, dass die Astronomie da so eine Möglichkeit bekommt, sich so spektakulär zu präsentieren.
Und wo man sich dann umschauen muss, also Weg, Eintritt und so weiter, das findet man alles auf der Internetseite von?
Also alle Informationen über dieses neue Besucherzentrum und Planetarium findet man auf supernova.eso.org, natürlich auch über die normalen ESO-Webseiten unter www.eso.org zu erreichen.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dr. Markus Pössl vom Max-Planck-Institut für Astronomie, Haus der Astronomie in Heidelberg.